herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Wir wollen uns heute noch einmal mit einem Text beschäftigen, den wir schon ziemlich ausgiebig angeschaut haben, aber ich bin irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, wie es weitergeht mit dieser Predigtserie an der Apostelgeschichte, bin ich echt nochmal bei Apostelgeschichte 6 hängen geblieben. Mir stach es ins Auge, ja, dass wir einen ganz schön wesentlichen Aspekt eigentlich irgendwie gar nicht behandelt haben, und ich fühlte mich in diese Richtung gepusht, da nochmal drüber zu sprechen heute. Von daher, ja, ich weiß, ihr seid schon alle so in voller freudiger Erwartung. Wow, ja, wir sind bei Apostelgeschichte 7 am Ende, 7 am Ende angekommen. Endlich, Alex, es geht mit 8 weiter. Wie cool. Und ich muss euch enttäuschen, ich nehme euch nochmal mit zurück nach 6. So ist das manchmal im Leben, ne? Manchmal muss man nochmal zurückgehen, damit man ein paar Golden Nuggets findet, aber das wird gut. Okay, also, und zwar ist dieses Thema Leiterschaft aus Sicht der Apostel. Es wird gut. Okay, ich lese Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 4 und dann legen wir los. Gut, dass die Uhr da so präsent steht. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Jesus, und so danke ich dir für dein Wort. Herr, ich danke dir dafür, dass wir, Herr, nicht unsere Worte predigen, unsere Gedanken predigen. Herr, dass wir auch nicht, wenn wir unser Leben gestalten, auf unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Erfahrungen gestützt sind, sondern Jesus, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Herr, und so soll das auch bei dem Bau dieser Gemeinde, Herr, du baust diese Gemeinde, und wir wollen, wenn wir über diese Gemeinde nachdenken, Herr, über unser Leben nachdenken, Herr, wir wollen unser Leben nach deinem Wort ausrichten und im Glauben darauf handeln. Herr, und so danke ich dir, dass du heute Morgen redest. Amen. Okay, wir erinnern uns, die Gemeinde wächst massiv. Ich habe da mal in einer anderen Message eine Zahl genannt. Ja, also wir reden von einem Wachstum, das beinahe ein Drittel der Bevölkerung der damaligen Stadt Jerusalem erreicht hat. Das ist also Erweckung in Reinform gewesen, wenn wir so wollen. Und die Apostel waren durch dieses Wachstum auch bedingt, und dann ist man ja auch sehr beschäftigt mit all den Dingen, die dann so im Gemeindebau anfallen. Weil die waren beschäftigt damit, die Witwen zu versorgen, weil es ihnen wichtig war. Sie waren beschäftigt mit Predigen. Sie waren beschäftigt mit Evangelisieren. Sie waren jeden Tag in den Häusern zusammen. Es war sicherlich auch eine ziemlich intensive Zeit für diese Apostel. Und was auch immer passiert ist, aber ich würde mal sagen, ich glaube, dass die Bibel da realistisch ist. Ich glaube, es sind einfach Fehler passiert. Ganz menschliche Fehler bei der Verteilung der Güter an die Witwen. Und dann ist eben so ein, das haben wir uns ausführlich angeschaut, so ein Murren und so ein Problem in der Gemeinde und Konflikt entstanden letztendlich. Und die Apostel, die kommen zum Schluss und sagen: Hey, in dieser Phase ist es nicht gut für uns. Es war vorher gut. Sie sagen nicht, das war falsch, aber jetzt ist es nicht mehr gut. Wir sind in eine andere Phase hineingekommen als Gemeinde jetzt. Jetzt ist es nicht mehr gut, dass wir diesen Job, diese praktischen Verteilung der Güter, dass wir den weiter bei uns lassen, sondern es ist Zeit, dass wir uns fokussieren auf unsere Kernaufgaben als Leiter dieser Gemeinde. Und dann haben sie 7 Männer ausgewählt und haben sie eingesetzt zum Dienst an den Tischen und zur Verteilung der Güter und diesen praktischen Dingen. Und das sind eben unsere bekannten 7 Diakone. Und Strich drunter, es ging darum, dass die Apostel freigesetzt sind und dass sie freigesetzt sind, am Wort und im Gebet zu dienen. Oder im Wort zu dienen und im Gebet zu sein, wie auch immer man es formulieren will. Und die Folge davon, dieser Fokussierung, war sprunghaftes Wachstum. Also danach nochmal. Das ist irgendwie krass, ja? Also nochmal richtig krasses Wachstum. Ich möchte mal die Frage stellen, und das ist eine sehr persönliche Frage auch. Wie sieht die heutige Realität von christlicher, die Arbeits- und Dienstrealität von christlicher Leiterschaft aus? Denk mal drüber nach. Ich bin selber Leiter, auch in verschiedenen Settings, und ich habe so ein paar Statistiken mir auch angeschaut, so in der Vorbereitung für dieses Wort, und ich dachte so, okay, das ist schon echt spannend. Und ich fütter das mal so auf der einen Seite mit ein bisschen Research und auf der anderen Seite auch aus eigener Erfahrung. Aber ja, was sind die Aufgaben aktuell so von Leiterschaft in Gemeinde? Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, das sind oftmals Management-Verwaltungsaufgaben. Wenn ich so meine landeskirchlichen Geschwister anschaue, ja, die als Pfarrer in Kirchen dienen, da ist es ganz viel Gebäudemanagement. Das ist ganz viel Verwaltungsarbeit. Das ist ein Großteil dessen, was den Dienst einnimmt. Dann ist das, hat es also ganz viel, also es ist auch Konzepterstellung, Einhaltung von Meilensteinen in Projekten, die gestrickt worden sind, ganz klassische Projektarbeit, das gehört auch zur Tätigkeit von Leitern. Dann hat es mittlerweile immer mehr zugenommen, dass es auch Marketingaufgaben sind. Wenn ich so an andere Leiter hier auch aus unserem Umfeld denke, in Gemeinden, hey, da sind kreative Denker, die richtig geile Marketingkonzepte auf den Weg bringen und irgendwie in diesem ganzen PR-Bereich mega unterwegs sind. Total cool, ja? Also das auch. Dann, ich bin ein großer Fan von Netzwerktreffen und das kann mitunter auch richtig viel Raum einnehmen. Ja, dann rennst du als Leiter von einem Netzwerktreffen zum nächsten. Ja, und deswegen sind Pastoren dann oftmals irgendwann später, dann gibt es immer so viel Essen und so, und dann sind wir so abgesättigt und so voll. Dann gibt es immer ganz viele Gespräche, und dann gibt es die nächste Leiterschaftskonferenz und die nächste Tage und die nächste Fortbildung. Und das kann den Kalender echt ganz schön voll machen. Praktische Organisationen, Seelsorge sind auch Bereiche, Entwicklungsgespräche mit Mitarbeitern, Meetings, die irgendwie dem ganzen Zweck der Ausführung der kirchlichen Aufgaben dienen, das kommt auch mit da rein. Natürlich auch die Predigtvorbereitung, das fand ich spannend zu sehen, so 10 bis 15 Stunden verbringen Pastoren mitunter in Predigtvorbereitung. Inhaltliche Vorbereitungen für anstehende Meetings und so weiter. So, Strich drunter, Statistiken sagen, der durchschnittliche Pastor in der westlichen Welt betet, also 50% der Pastoren beten weniger als 4 Stunden in der Woche. R.T. Kendall hat damals, als wir in der Bibelschule waren, hat immer zu uns gesagt, weißt du was, in Amerika, die Statistiken sagen, dass der durchschnittliche Pastor weniger als 5 Minuten am Tag betet. Das war so vor 10 Jahren, als wir Theologie studiert haben. Ja, das ist heftig. Weißt du, und trotzdem sind wir so beschäftigt. Was ist das Resultat davon? Lass mal drüber nachdenken. Ich sehe im Westen so, wenn wir die verschiedenen innovativen Kirchen angucken, dann sehen wir eine sehr gut funktionierende, eine ziemlich oft sehr beschäftigte, aber auch irgendwie nachhaltig aufgestellte Kirche, die irgendwie für die Zukunft gewappnet ist, oder? Ja? Die ist total gut angepasst an die gesellschaftliche Norm. Das funktioniert alles super, das Rad wird am Laufen gehalten, Menschen kommen sogar auch mitunter mit dazu. Die Kirche leistet irgendwie so als Teil der Gesellschaft ihren Beitrag. Das ist doch gut, oder? Ihr merkt eine leichte Ironie in meinen Ausführungen. Lass uns mal die Gegenthese wagen und von dem Bericht der Apostelgeschichte kommen. Was sollten die Haupttätigkeiten von geistlicher Leiterschaft sein? Das Wort Gottes, die Verkündigung sowohl als auch das Studium sollten neben dem Gebet die Haupttätigkeiten von geistlicher Leiterschaft sein. Ja, und dann soll das Ganze angewendet werden, ja, die Verkündigung. Wir sehen, die Apostel, sie verkündigen in allen möglichen verschiedenen Settings, sei es persönlich, sei es in den Häusern, sei es in der Tempelhalle des Salomo. Ja, das Wort Gottes ist die Zentrale, ist der Dreh- und Angelpunkt von der Tätigkeit der Apostel. Und gleichzeitig ist es auch das persönliche und auch kooperative Gebet. Und wisst ihr, dabei geht es nicht nur um diese persönliche Zeit mit Gott, die die Leiter vielleicht haben sollten. Ich glaube, das ist die absolute Grundvoraussetzung. RT sagte damals zu uns, hey, ihr als zukünftige geistliche Leiter, ihr solltet mindestens eine Stunde am Tag selber persönlich im Wort und im Gebet sein. Und wenn ihr gut seid, seid ihr 2 Stunden. Und ich dachte immer so, oh, das ist ja fast ein bisschen gesetzlich hier. Aber es hat uns irgendwie so einen Anhaltspunkt irgendwie gegeben, zu sagen, okay, was ist jetzt 5 Minuten okay oder wie viel brauche ich denn und so? Naja, das mal so nur nebenbei. Aber weißt du, dieses Gebet und das Wort waren die Dreh- und Angelpunkte des Gemeindegeschehens, weil die Leiter das zu ihrer Priorität gemacht haben. Und das siehst du durch die Apostelgeschichte hinweg. Und Gebet heißt in dem Punkt, da gehen wir gleich noch drauf ein, es heißt nicht primär, okay, wir bebeten jetzt jedes einzelne Schaf. Ich glaube, dass das Verständnis von Gebet in der Apostelgeschichte ein anderes war. Es war ein, wir stehen regelmäßig in der Gegenwart Gottes. Wir verbringen Zeit mit Gott. Und in der Gegenwart und aus der Gegenwart Gottes heraus werden Entscheidungen getroffen. Aus der Gegenwart Gottes heraus entwickeln wir oder hören wir das, was der Geist Gottes tut, und dann reagieren wir als Gemeinde darauf. Es drückt eine tiefgehende Abhängigkeit von der Gegenwart und der Führung des Heiligen Geistes aus. Und das siehst du durch die Apostelgeschichte hindurch. Und dann kommen natürlich Leitungsdienste mit auf den Plan. Leitungsdienste waren aber durch die Bank weg geprägt von der Verkündigung des Wortes Gottes und vom Gebet. Ja, das war das. Und dann gab es noch ein paar Situationen. Natürlich, ja, Paulus spricht von der Sammlung von Geldern, und es gibt natürlich auch noch das Apostelkonzil, wo auch Entscheidungen getroffen worden sind. Das gehört mit dazu. Aber normalerweise sehen wir in der Apostelgeschichte eine betende Gemeinde, eine Gemeinde, die von der Verkündigung des Wortes, wie wir bei Stephanus in Apostelgeschichte 2 gesehen haben und eben in der Predigt von Stephanus gesehen haben, die geprägt ist von der Predigt des Wortes Gottes. Und jetzt lass uns mal schauen, was ist das Resultat? Wie sah die Gemeinde aus und welchen Impact hat sie gehabt? Leute, es war eine mutige, geisterfüllte, wortbasierte Gemeinschaft, in der Gott zu treffen war. Ja, Gott war mitten unter ihnen anzutreffen. Zeichen und Wunder waren normal. Und eine Gemeinde, wie die Gemeinde der Apostelgeschichte, sie stand zu ihren Wort geprägten Überzeugungen bis zum Tod. Und anstelle, dass es eine angepasste, gesellschaftlich relevante Gemeinschaft war, bietete die Gemeinde der Apostelgeschichte, und das ist der Punkt, eher einen Gegenpol zur weltlichen Norm und zur Gesellschaft der Welt. Es war nicht, okay, wir leisten einen Beitrag, weil wir als Kirche irgendwie dazugehören wollen, sondern vielmehr, hey Leute, das ist die Wahrheit Gottes, wir lieben euch, wir sind überhaupt nicht gegen euch, wir sind für euch, aber wir sind anders. Und dann war eine Linie dazwischen. Und es ging so weit, dass die Welt Angst hatte, ja, sich dieser Gemeinde anzuschließen. Überleg mal, davon sind wir weit entfernt. Ja, dass man sagt, ey, wenn ich dieser Gemeinschaft beitrete, ja, dann kann ich sterben. Weil Gott lebt unter ihnen. Wir haben das Beispiel von Ananias und Sapphira noch im Kopf. So dramatisch war das Wirken Gottes unter den Menschen. Und gleichzeitig waren, und das ist der Punkt, massenhaft Menschen fasziniert von dem, was Gott in dieser Gemeinschaft getan hat. Und massenhaft Menschen, obwohl diese Linie da war und dieser Gegensatz so deutlich war, massenhaft Menschen haben Jesus gefunden und kennengelernt. Aber nicht, indem sich die Gemeinde gesagt hat, okay, wir sind angepasst an das, was in der Welt läuft, oder wir versuchen irgendwie gesellschaftlich relevant zu sein oder wir versuchen irgendwie auf die Bedürfnisse, ich habe letztens ein Wort gehört, wir haben bedürfnisorientierte Evangelisation. Was ist das denn? Wisst ihr, das prägt die Gemeinde und ich wünsche mir so sehr, weil wir haben alle genauso, wir sind genauso in dieser, ich bin geprägt davon, wir alle haben diese unseren kirchlichen, also wenn wir Christen sind, unseren kirchlichen Hintergrund und das ist die Gemeindelandschaft der letzten Jahre gewesen, aber ich glaube, dass wir in eine neue Zeit hineinkommen, in der Gemeinde viel mehr der Gegenpol sein muss, in Liebe, und das meint nicht mit Verurteilung, das haben wir auch jahrelang gesehen, dass Gemeinde verurteilt hat mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, demütig, weißt du, liebend, so wie Jesus, aber feststehend. Ja, so wie Stephanus, der sagt, wie Heidi hat das so massiv gepredigt, hört euch die Predigt nochmal an, von Heidi zum, die zweite vor allem zum Thema Apostelgeschichte 7, Stephanus. Stephanus wusste, was seine Überzeugung vom Wort her war, er wusste, was die Konsequenz sein würde und er ist bewusst da reingegangen und sagt, das ist die Wahrheit Gottes, ich verkündige euch den Messias und wenn es mein Leben kostet. Er wusste das. Und das war eher die Gemeinde, die wir in der Apostelgeschichte gesehen haben. Und eine Gemeinde, die sogar dann mitten in Verfolgung hineingelaufen ist und sich nicht davor gedrückt hat. Okay, Leute. Ich möchte gerne drei Punkte machen heute für das ganze Thema von geistlicher Leitung aus Sicht der Apostelgeschichte, so von diesen beiden oder von diesen beiden Punkten kommend. Und wenn du selber sagst, ich bin gar nicht in geistlicher Leitung, dann das ist überhaupt kein Problem, weil das sind doch auch trotzdem relativ allgemeingültige Punkte. Und ich glaube, dass du trotzdem was mitnehmen wirst. Und ich möchte gerne anfangen, ich möchte gerne diesen Punkt einmal nochmal mit uns vor Augen führen und sagen, okay, warum haben sich die Apostel für genau diesen beiden Punkte entschieden? Warum haben sie gesagt, das Wort ist zentral für Gemeinde? Und deswegen ist es zentral, muss es zentral für uns als Leiter sein. Und der zweite Punkt, den ich machen möchte, warum ist das Gebet so wichtig? Warum haben Sie Wort und Gebet als die Hauptschwerpunkte in Ihrem Tätigkeitsspektrum definiert? Darüber möchte ich mit uns nachdenken. Und ich gebe dir vier Gedanken, warum das Wort zentral ist. Der erste Punkt ist, weil wir eine Glaubensgemeinschaft sind, Leute. Ja, Römer 10, Vers 17, kennt ihr alle, sagt Folgendes. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wisst ihr was? Wir sind Gläubige. Wer von euch sagt, er ist Gläubiger? Ja, wir sind Gläubige. Weißt ihr, wir haben glaube ich, ganz häufig vergessen, was der Kern davon eigentlich ist. Ja, Gläubige sind Menschen, die vom Wort her eine Wahrheit nehmen und diese Wahrheit in ihrem Leben anwenden, sich darauf stellen, sie aussprechen und danach handeln. Das ist, was Glaube letztendlich ist. Und das prägt die Gemeinschaft. Das prägt die Gemeinschaft inmitten von Umständen, die vielleicht komplett entgegengesetzt zu dem stehen, was das Wort gerade sagt. Und deswegen braucht es eine Erneuerung des Wortes Gottes in der Gemeinde, auch bei uns, Leute. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und wisst ihr, bei dieser Frage, was ist denn eine Glaubensgemeinschaft? Ne? So, wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Weißt du, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, dann ist das genau der Gegenpol. Ja, wir sind nicht eine Gemeinschaft, die zusammenkommt und sagt, ach, weißt du, wir versuchen irgendwie empathisch miteinander zu sein, das ist gut, ja, aber das ist nicht primär, was uns ausmacht. Wir versuchen nicht, einander so gegenseitig menschlich zu ermutigen, auch wenn das gut ist, natürlich. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, nicht von Menschen, die durch ihre Gefühle geprägt sind, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig ermutigt, dem Wort Gottes zu glauben. Das ist eine Glaubensgemeinschaft. Wisst ihr, es gibt diese Verse immer wieder, ja, der bekannteste, und daher kommt es, Habakkuk 2, Vers 14, ja, der Gerechte wird leben aus Glauben. Genau, wird leben aus Glauben. Das kannst du auf deine Errettung primär anwenden, das ist, was Paulus im Römerbrief macht, in Kapitel 1, aber das kannst du auch auf dein ganzes Leben anwenden. Der Gerechte lebt aus Glauben, dein ganzes Leben. Und das ist die Herausforderung. Wir nehmen Glauben oftmals für unsere Errettung, aber weißt du was? Der Glaube darf dein ganzes und möchte dein ganzes Leben, jeden Lebensbereich prägen und dir helfen, dass du aus dieser Zwickmühle der eigenen Versorgung herauskommst. Ja, ich muss ja irgendwie für mich selber sorgen. Ja, ich muss ja irgendwie für meine Finanzen sorgen und für das sorgen und für das sorgen und ich muss ja für meine und so weiter. Weißt du, aber das Wort Gottes sagt, Gott ist dein Versorger. Kannst du das glauben? Kannst du, weißt du, du hast einen Gott und dieser Gott ist für dich. Glaubst du das? Kann deine Seele zur Ruhe kommen, weißt du, und sagen, wow, ich kann jetzt loslassen, ich kann mich anlehnen an diesen Gott, der wirklich für alles gesorgt hat. Und wisst ihr was, dafür brauchen wir das Wort. Weil in dem Wort findest du all diese Wahrheiten. Und dieses Wort ruft diesen Glauben für all deine Lebensbereiche hervor. So zentral ist das Wort. Es ist so zentral. Und deswegen ist meine Frage an uns, ja, wollen wir aus Glauben leben? Ja, weißt du, am Freitag war ich mit André unterwegs und da haben wir einen Männerabend gestaltet in Kropp. Und dann kam der Pastor nachher noch auf die Bühne. Er meinte so, ja, ich bin jetzt hier seit 30 Jahren Pastor und irgendwie ist diese Antwort aus dem Kindergottesdienst doch eigentlich immer die gleiche Antwort. Und ich habe früher ein bisschen darüber nachgedacht, ob es noch andere Antworten gibt, aber jetzt 30 Jahre in meinem Dienst als landeskirchlicher Pastor, muss ich sagen, Jesus ist die einzige Antwort für alle Fragen in deinem Leben. Ich dachte so, das war ein geiles Statement. Ja, aber wie entfaltest du das denn? Wie geht das denn? Dass Jesus wirklich alle Bereiche deines Lebens durchdringt. Durch Glauben, Leute. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes ganz zentral. Es ist unser Lebenselixier, weil das Wort hat zu allen Bereichen des Lebens etwas zu sagen. Es gibt so ein Buch von Kingdom Impact, das heißt Handbuch für Überwinder. Das ist richtig cool, das kann ich euch empfehlen, weil da findest du für jeden Lebensbereich so systematisch Wort Gottes. Ja, und dann sagst du, okay, ich struggle irgendwie gerade mit dem Bereich Selbstbeherrschung oder ich struggle mit dem Bereich Versorgung oder ich struggle mit dem Bereich, ach, keine Ahnung, Reinheit oder ich struggle mit dem Bereich, was auch immer. Ja, in deinem Leben los ist. Und dann findest du da drin Wort Gottes. Es geht nicht darum zu sagen, wir therapieren unsere Seelen und sagen so, okay, woran liegt es in deiner Vergangenheit? Und dann sagst du mir, was in deiner, und so, und dann teilen wir unsere Gefühle. Sondern du nimmst das Wort Gottes und du wendest es in diesem Bereich an, wie Medizin. Ganz spezifisch. Und dann hältst du dir das immer wieder vor Augen. Und jetzt stell dir mal vor, wie Leiterschaft das macht. Wenn Leiterschaft das macht und das prägt und das Zentrum ist, wovon die Leiterschaft redet, ja, dann wird das die Gemeinschaft prägen hin zu einer Glaubensgemeinschaft. Weil das Ziel ist, dass wir aus Glauben leben in allen Bereichen unseres Lebens, Leute. Warum ist das Wort zentral? Weil als Kirche wir eine Wertegemeinschaft sind. Psalm 119, Vers 105, ich liebe Psalm 119, immer wenn ich in meiner Bibel lese, darauf stoße. So, okay, das wird heute länger. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wisst ihr was, ihr Lieben? In einer Welt, in der Wahrheit immer relativer wird, in einer Welt, in der man kaum noch auf eine objektive Wahrheit schauen oder hinzeigen darf, so wie wir glauben zumindest, in einer Welt, die so geprägt ist von diesem Gedanken des Individualismus und der daraus resultierenden Toleranz, was gute Gedanken in sich sind. Wisst ihr, das führt dazu, dass eine junge Generation sich in totaler Orientierungslosigkeit befindet. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir vom Wort her kommen, nicht unsere Meinung, unsere Erfahrung, das ist alles gut, aber vom Wort her begründen könnt, warum wir was glauben, warum wir so und so leben. Und Leute, das gibt eine Orientierung. Und ich glaube ehrlich gesagt, ja, wisst ihr, wir haben einen Gott. Können wir dann wieder neues Selbstvertrauen haben? Wir haben einen Gott. Ey, und wenn Gott Gott ist und er Schöpfer des Himmels und der Erde ist, und er sich offenbart hat in der Schrift und zu jedem Bereich des Lebens eine Meinung hat, können wir mit Vertrauen auf diese Meinung hinweisen. Weil das ist doch der Maßstab für unser Leben. Und ich glaube, an dem Punkt wieder neues Vertrauen dazu zu schöpfen, ist total wichtig. Ich möchte euch nochmal ein Vers aus 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 vorlesen, der wie ich finde, also ich liebe diesen Vers sowieso, ist auch eine riesen Herausforderung für unsere Zeit, glaube ich. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und jetzt kommt's. Das gilt uns allen, aber es gilt vor allem natürlich Leiterschaft. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ja, wenn du Christ bist, wenn du Gläubiger bist, weißt du, dann ist diese Herausforderung an uns gestellt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, Welt, du bist falsch unterwegs. Also das machen wir vielleicht in einem anderen Setting. Nicht zu sagen, wir korrigieren euch, sondern die Aufforderung ist vielmehr zu sagen, ey, ich möchte euch berichten, was der Herr in meinem Leben getan hat und wie er wirkt und wie ich ihn in der Schrift kennengelernt habe und wie Gott sich offenbart hat. Ja, und weißt du, wenn dein Leben davon geprägt ist, dann wird die Welt auch kommen, ist die natürliche Reaktion, sagen, hey, kannst du mir sagen, was bei dir anders ist? Und dann bist du dran und sagst und haust es raus. Und sagst, ja klar, ich erzähle dir, was ich glaube und wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich glaube, das hat ganz viel mit Wertegemeinschaft letztendlich zu tun. Aber eben auch Orientierung zu bieten in dieser Zeit, in der es kaum noch Orientierung gibt. Jetzt der nächste Punkt. Weil wir eine kämpfende Gemeinschaft sind, ist das Wort Gottes zentral. Und wisst ihr, ganz wichtig, wir kämpfen niemals gegen Menschen. Ja, wir benutzen diese kämpferische Haltung ja auch im Leben, im Geist, auch immer wieder. Und ich finde es ganz wichtig, ist nochmal ganz bewusst, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen auch nicht gegen die Sünde. Wir kämpfen auch nicht da draußen gegen den Teufel. Das brauchen wir alles gar nicht machen, weil Jesus ist der Sieger. Wir stehen sowieso im Sieg, okay? Aber wir sind trotzdem eine kämpfende Gemeinschaft. Warum sind wir das? Leute, wir kämpfen auf dem Schlachtfeld der Gedanken. Ja, und wir kämpfen gegen Gedanken, die sich in uns und in unserer Gemeinschaft und auch in der Welt gegen Christus erheben. Die Gedanken, ja, die antibiblisch sind, die Lügengebäude darstellen. Und Leute, diese Gedanken, die entlarven wir. Und das beginnt in deinem eigenen Leben. Zu sehen, okay, wo ist mein Denken noch so geprägt von dem Denken und dem Zeitgeist dieser Welt? Wo ist mein Leben noch so geprägt von meiner Verletzung? Wo ist mein Leben noch so geprägt von der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin? Weißt du, jemand sagte ja letztens, Jesus ist vielleicht in deinem Herzen, aber dein Opa ist noch in deinen Knochen. Ich dachte so, ja, ouch. Weißt du, das heißt, du handelst und denkst, so wie deine Familie gedacht hat und wie deine Familie denkt. Und weißt du was? Das ist nicht, was das Wort Gottes möchte dir eine neue Art zu denken, nämlich die Art zu glauben, dass Jesus ausreicht, dass Jesus der Versorger ist, dass du dich beruhigen kannst, Seele, zur Ruhe kommen, dass dir keine Sorgen machen musst, sondern dass Gott für dich sorgt. Und das ist dieser Paradigmenwechsel in unseren Gedanken. Und das kann mitunter, gerade wenn die Situationen um dich herum schwierig werden und irgendwie alles anders aussieht, dann treten wir ganz häufig, genau weil unsere Gedanken so sind, in unsere alten Muster hinein. Und dann zu sagen, nein, hey, ich habe doch einen Gott. Ich habe doch einen Gott, der für mich sorgt. Und Leute, das ist Jüngerschaft. Das ist die Erneuerung unseres Sinnes. Diese Lügen zu entlarven und sie mit der Wahrheit zu ersetzen. Das ist der Kampf, in dem wir stehen, Leute. Und das ist auch der Kampf, in dem wir als Gemeinschaft stehen, weil wir miteinander geprägt sind, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das Wort Gottes so zentral. Weil das Wort Gottes, ja, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, hör mal zu, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist. Es offenbart dir, wie deine Seele, wie du geprägt bist. Und es offenbart dir, was der Geist sagen möchte. Sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Ist das nicht cool? Das Wort Gottes ist wie so ein Spiegel, in dem du dich selber erkennst. Und sagst, boah, krass, okay, da möchte ich hin. Okay, und warum ist das Wort Gottes noch zentral? Es gibt noch vieles dazu zu sagen, zu diesen Punkten. Aber ich glaube, ihr kriegt einen Geschmack davon, was ich meine. Weil wir eine revitalisierende Gemeinschaft sind. Okay? Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist doch cool. Wir kommen zusammen. Das Wort Gottes durchdringt unser Leben mehr und mehr. Und Stück für Stück kommen wir in diese Freiheit, die glorreiche Freiheit der Kinder Gottes hinein. Ist das nicht der Hammer? Weil Jesus uns neues Leben schenkt. Ich finde das so genial. Und dann kommen wir zusammen als eine von Freiheit geprägte, von echter Freiheit. Wir müssen nicht mehr, ja, und wie unsere Prägung uns sagt, leben. Wir müssen nicht mehr, wie unsere Familie uns sagt, leben. Wir müssen nicht mehr, wie die Welt uns sagt, leben. Sondern wir können in Freiheit das tun, was das Beste für uns ist. Und das ist, was das Wort Gottes zu uns sagt. Weil das ist, was wahres Leben ist. Weil Jesus sagt zu uns, das ist auch Wort Gottes, ich habe Leben in Fülle für dich. Glaubst du das? Das ist viel besser als das, wie du vorher geprägt warst zu leben, wie die Welt dir sagt zu leben. Das ist viel, 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 viel besser. Leben in Fülle, in Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Und wisst ihr was? Ich glaube, in unserer Gemeinschaft, und das ist das, was die Apostelgeschichte so demonstriert, da wird dann auf einmal ein Geschmack des Himmels freigesetzt. Ja, und ich sehne mich danach, dass Menschen uns sehen, auch als lokale Gemeinschaft, die sich nach dem Wort Gottes orientiert, dass da nicht dieser erhobene Zeigefinger der Treiber des Gesetzes oder was auch immer ist, ja, sondern dass das Wort Gottes ein Wohlgeruch von Freiheit und von Freude und von Gerechtigkeit, von Authentizität miteinander, davon, dass wir keine Angst haben, mit Schuld zu handeln, dass wir keine Angst haben, ja, irgendwie miteinander aufeinander zuzugehen und echt zu sein. Leute, das ist doch genial, weil das macht das Königreich Gottes sichtbar. Okay, warum ist das Gebet so wichtig? Warum haben Sie das mit als Priorität genommen? Wisst ihr, Wort und Geist, Alex, haben Sie nicht gesagt Gebet? Ja, aber Wort und Geist, wenn es zusammenkommt, löst die Kraft Gottes in Gemeinde und in deinem Leben aus. Und weißt du was? Ich glaube genau deswegen haben Sie das Thema Gebet zu Ihrem Hauptschwerpunkt genommen. Weil das ist genau die Zeit, in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist passiert. Das ist die Zeit, wo sie auf Gott gewartet haben und wo sie gesehen haben, was der Heilige Geist tut. Das ist die Zeit, wo sie ihre Abhängigkeit zu Gott ausgedrückt haben, gesagt haben, wir wollen nicht das tun, was uns gefällt, sondern wir sind hier für dich, du sollst uns führen. Und Leute, das braucht Zeit. Das geht nicht in 5 Minuten am Tag. Oder in unter 4 Stunden pro Woche, sondern das braucht Zeit. Aber wenn wir uns Zeit, wenn Leiter sich Zeit nehmen, um Gott zu suchen, wirklich, und das meint, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Apostel die 15.000 Menschen persönlich in Fürbitte die ganze Zeit vor Gott bewegt haben. Wahrscheinlich auch Einzelschicksale, Fürbitte ist wichtig. Aber ich glaube, dass das Zeit war für Gott, um vor Gott zu stehen. Ich glaube, das hat auch viel mit dem alttestamentlichen Verständnis von Gebet zu tun. vor Gott zu treten, in seine Gegenwart zu kommen, ihn zu bestaunen, ja, und dann Weisung von seinem Thron zu erhalten, zu sehen, was er tut. Ich glaube, das war der Punkt. Und weißt du, ich erlebe das in meinem Leben ganz, ganz häufig. Weißt du, wenn du, ich lese oft große Teile der Bibel so am Stück. Das ist irgendwie so meine Art, wie ich Bibel lese. Ich bin nicht so der Detailmensch, der dann irgendwie, obwohl wir in der Apostelgeschichte relativ detailliert unterwegs sind. Aber ich lese eigentlich eher so einen ganzen Brief durch. Oder ich lese in meinem Bibelleseplan dann irgendwie so, also 4 bis 5 Kapitel am Tag. So, und ich merke, allein nur in dem Zusammenspiel von persönlicher Bibellese und einer Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes und dann Zeit im Gebet, das der Heilige Geist einfach unterstreicht. So, und dann wird es aus dem Allgemeinen, was ich gelesen habe, auf einmal spezifisch. Und so häufig erlebe ich, wie diese Dinge zusammenpassen. Wie aus meinem profanen, ausgewählten Bibelleseplan, ja, auf einmal Dinge für die Gemeinde deutlich werden oder Dinge für Situationen in Gruppen deutlich werden. Ich denke so, ey Herr, du bist so unglaublich. Ich nehme einfach das Wort Gottes, ich nehme mir Zeit für dich und du wendest das einfach auf einmal spezifisch an. Aber es braucht Zeit. Es braucht die Zeit zu sagen, hier bin ich. Und ich glaube, das hat ganz viel mit geistlicher Leitung zu tun. Zeit vor Gott zu verbringen, die für ihn abgesondert ist, um von ihm zu hören. Ja, im Zusammenspiel mit dem Studium des Wortes Gottes. Und ich möchte noch einen Punkt sagen, das betrifft uns natürlich auch persönlich, aber besonders auch, also auch geistliche Leiterschaft. Ich glaube, diese Zeit in der Gegenwart Gottes ist besonders wichtig, weil es eine Zeit ist, in der auch die Prüfung der eigenen Motive geschieht. So schnell sind wir auch als Leiter getrieben von Ambition oder getrieben von Ego oder getrieben von Erwartungen oder getrieben von anderen Dingen, die irgendwie von außen kommen, die aber nicht die Leitung des Heiligen Geistes sind. Und es braucht dafür eine Zeit in der Gegenwart Gottes und eine Zeit, also, und das hat auch was mit Reflexion zu tun. Es braucht eine Zeit in der Gegenwart Gottes, damit der Herr dir das zeigen kann. Ich habe das häufig erlebt. Dass dann auch Entscheidungen gekippt hat, dass das Entscheidungen herbeigeführt hat, dass das mein Herz, wo ich gemerkt habe, mein Herz wirklich vor Gott zu halten, sagt, hey, ist das jetzt eine Entscheidung, die ich, aus welchem Grund treffe ich diese Entscheidung? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade für geistliche Leidenschaft, damit Fleisch, Ego, Ambition, Erwartung und all das wirklich so geprüft wird vor Gott. Und natürlich ist es auch eine Zeit der Stärkung. Ja, weil wenn Leiter nur für Gott arbeiten und Listen und Projekte herunterarbeiten und nicht mehr in dieser Gegenwart, das hat ja auch so eine Süße, die Gegenwart Gottes. Ja, weißt du, immer wenn ich, wenn, weißt du, es ist, ich habe den besten Job der Welt, wenn ich Zeit mit Gott in meiner Dienstzeit, ich trenne das zwar nicht so, aber in meiner Dienstzeit verbringe, das dient meiner eigenen Seele. Weißt du, und genau das braucht es aber auch für Leiter, dass es braucht für uns alle, dass wir diese Süße der Gegenwart Gottes, diese Liebe, die Gerechtigkeit, dass wir all das empfangen und dass wir eben nicht getrieben sind. Wir müssen es jetzt beweisen, oder weißt du, sondern dass wir wirklich aus dieser Gerechtigkeit und der Annahme und unserer wahren Identität als Kinder Gottes leben. Deswegen ist es so, so wichtig. Okay, das ist mein Take darauf, warum sie Gebet als Hauptaufgabe genommen haben. Mein letzter Gedanke ist, was ist jetzt genau die Rolle von Leiterschaft? Das war ja vieles, was auch so allgemein anwendbar ist. Aber was ist jetzt genau die Rolle der Leiterschaft da drin? Und warum ist das für Leiter besonders wichtig? Ich möchte euch einen Vers vorlesen, der mich echt nochmal getroffen hat. Und ich dachte so, boah, krass, da sind wir auch noch weit, weit von entfernt als Kirche im Upper Room. Und ich möchte es echt so als Ermutigung raushauen. Und zwar ist es der erste Teil von Kolosser 3, Vers 16. Hör mal zu. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und mich hat es getroffen, aber dieser erste Teil. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich glaube, unser Alltag sieht eher danach aus, dass wir miteinander sprechen und dass wir irgendwie sagen, hey, und was läuft bei dir und wie geht's dir? Und das ist auch wichtig, ne? Wir wollen natürlich wissen voneinander. Aber ich beobachte eher eine Zurückhaltung in unserer Gemeinschaft, das Wort Gottes in Lebenssituationen reinzusprechen. Ja? Ich beobachte eher eine Zurückhaltung, vom Wort her kommend, Ermutigung ins Leben reinzusprechen. Ich beobachte eher eine Zurückhaltung, ja, dass wir uns mit Gebet stärken. Ja, dass wir ein Lied für den anderen haben, ein Lied über dem anderen singen. Okay, das würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber, ja, aber dass wir uns geistlich ermutigen. Oftmals beobachte ich eher so einen Seelentanz, wo wir miteinander sagen, oh ja, und kann ich noch irgendwas, sage ich auch häufig, kann ich noch irgendwas für dich tun, damit es dir ein bisschen besser geht? Wie kann ich, weißt du, all das anstelle, und es ist auch wichtig, don't get me wrong, ja. Aber das Zentrale dieser Gemeinschaft ist, wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Und wir haben das Wort und wir haben den Geist und damit haben wir das Allerwichtigste, was für jede Situation ausreicht. Und wenn wir das glauben, lass uns das doch als erstes in das Leben unserer Geschwister hineinsprechen und hinein verkündigen und hinein ermutigen. Und sagen, komm, ich glaube mit dir. Ja, lass uns die Bibel durchforschen und dann bete ich für dich. Und natürlich bin ich auch für dich da. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ist ja klar, dass das folgt. Natürlich lieben wir einander und drücken das auch aus. Ja, aber ich finde es genial. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, unter euch wohnen. Und deswegen, wenn wir davon sprechen, eine jüngerschaftsorientierte Gemeinde zu sein, dann sind wir eine Wort- und Gebet-zentrierte Gemeinschaft. Und wisst ihr was? Kennt ihr bestimmt den Satz? Der Fisch stinkt vom Kopf her, oder? Schon mal gehört, oder? Ja, ouch. Weißt du, das nimmt die Gemeinde nicht aus der Verantwortung, aber ich glaube, wenn Leiterschaft, allgemein gesprochen, wenn Leiterschaft nicht diese Tätigkeiten als Prioritäten, ja, in ihr Leben und in ihren Alltag integriert, auch in ihren Dienstalltag integriert, dann prägt das die Gemeinde. Wenn die Leiter eher dabei sind zu sagen, komm, ich tröste dich einfach seelisch und ich stehe bei dir und ich, weißt du, wie geht's dir denn und was ist, hau mal alle deine Gefühle raus und weißt du, und da kommt keine Ermutigung vom Wort und da keine Ermutigung durch Gebet, ja, dann wird das auch die Gemeinschaft prägen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir eher. Und deswegen ist es total wichtig, dass genau das, diese Zentralität des Gebets, die Zentralität des Wortes und der Verkündigung des Wortes, ja, unter Leiterschaft gelebt wird und durch Leiterschaft gelebt wird, damit das die Gemeinde durchdringt. Kennt alle Psalm 133, ne? Ja, wo der Psalmist davon spricht, ja, dass das Öl so ausgegossen wird, ja, über den Bart. Und weißt du, so arbeitet Gott auch über den Bart und über das Gewand und bis in den letzten Saum. Aber Gott arbeitet immer, er setzt als erstes Leiterschaft, die etwas demonstrieren und die darin vorreiten. Und dann fließt das, ja, wie hinunter in den Leib bis ins letzte Gewand. Es muss aber von Leiterschaft beginnen. Und deswegen ist es total wichtig. Und das predige ich mir natürlich an dieser Stelle auch selbst. Ich möchte, glaube ich, auch noch dazu sagen, die Apostel haben ja am Anfang auch an den Tischen gedient. Und es gibt unterschiedliche Phasen, in denen Gemeinde ist. Ja? Und deswegen gibt es Phasen, so, wo wir auch drinstehen, Pionierphasen, wo vielleicht Tätigkeitsfelder bei Leiterschaft noch ein bisschen anders aussehen. Oder ein bisschen nicht so ganz brutal, wir machen nur Wort und Gebet. Ja, das ist vielleicht, da muss man auch in der Praxis ein bisschen schauen, aber diese Fokussierung darauf als Priorität zu haben, ich glaube, das ist ganz wichtig, damit es den Leib prägt. Okay? Wir haben jetzt noch 9 Minuten Zeit und ich möchte gerne euch fragen, so, auch wenn ihr, ist jetzt völlig unabhängig, ob ihr Leiter seid oder nicht, aber diesen Stellenwert von Wort und von Gebet, wie lebt ihr das in eurem Leben? Ich möchte ein paar Gedanken dazu geben, einfach nur vorweg und dann könnt ihr austauschen. Ja? die gute alte stille Zeit. Wie geht's dir damit? Ist das Teil deines Lebens? Weil das ist ja oftmals so Wort und Gebet. Wie lebst du das? Gibt es kreative Wege, die dich wieder neu vielleicht damit inspirieren? Ich habe total profitiert von dem Gedanken von Peter Scazzaro, dieses monastische, dieses Mönchs-Lebensrhythmus-Prinzip zu integrieren. Es nennt sich Tageszeitengebet, ja, wo man Wort und Gebet festlegt, was werde ich morgens, wenn du aufstehst, hast du einen gewissen Ablauf, so eine gewisse Liturgie und dann hast du ein paar Minuten Zeit dafür und dann ziehst du so verschiedene Feste, 5 bis 6 Gebets- und Wortzeiten durch den Tag hindurch und legst fest, was du wann wie lesen wirst und beten wirst. Total spannend, ja, total kreativ auch. Vielleicht sind es Themen wie Stille und Einsamkeit, die euch helfen, das Wort Gottes und das Gebet wieder neu zu entdecken. Aber lasst uns mal miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht so zu zweit, wenn du magst. Kein Zwang, du musst auch mit niemandem hier sprechen in diesem Gottesdienst. Ist völlig in Ordnung. Aber du darfst auch dich austauschen. Ich möchte wirklich diese Frage reingeben, wie lebt ihr das gerade? Ist das Teil eures Lebens? Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr einander danach segnet dafür. Ja, dass Gott euch neu in seine Nähe zieht und in sein Wort zieht, weil es einfach so, so grundlegend für jeden Einzelnen von uns ist. Ja? Wollen wir das machen? Okay, dann habt ihr jetzt noch, ich nehme noch eine Minute, um zusammen zu beten am Ende, aber vielleicht jetzt habt ihr noch 6 Minuten Zeit, einfach kurz auszutauschen und dann einander die Hände aufzulegen, sagen, was funktioniert, wie lebst du das, kann ich dich ermutigen da drin. Los geht's.